NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Ein halbes Jahr liegt das Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten jetzt zurück. Jüdinnen und Juden leben seitdem in einer anderen Welt. Das Massenverbrechen war auch in Deutschland bahnbrechend für eine Welle antisemitischer Feindseligkeit. Stolpersteine werden beschmiert oder sogar herausgerissen, ein Böller vor der Wohnungstür eines jüdischen Mieters gezündet, Gas the Jews, vergaß die Juden, schreibt ein Schüler in einem Klassenchat, ein anderer Mensch schmiert dasselbe irgendwo an einer Hauswand. In Berlin wird ein jüdischer Student krankenhausreif geschlagen und getreten, jüdische Studierende aus Vorlesungen herausgemobbt, Fenster eines jüdischen Lebensmittelladens werden in Bayern eingeschmissen. Und am vergangenen Freitag also ein Brandanschlag auf die Synagoge von Oldenburg in Niedersachsen. Die Tür des Hauses wurde beschädigt, sie ist rußgeschwärzt, verletzt wurde niemand. Zwei Hausmeister eines gegenüberliegenden Kulturzentrums hatten das Feuer früh entdeckt und sofort gelöscht. Der Staatsschutz leitet die Ermittlungen, bisher gibt es keinen Erfolg. Claire Schaub-Mohr, Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Oldenburg, ist Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Oldenburg. Frau Schaub-Mohr, wie geht es Ihrer Gemeinde jetzt? Wie groß ist die Angst? Werden die Leute weiterhin zum Gottesdienst in die Synagoge kommen?
Ja, auf jeden Fall. Sie haben nicht mehr Angst, als sie bislang hatten. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir sehr gut gerahmt waren, sowohl von Sicherheitskräften als auch von Menschen, die sofort kamen und Trost und Unterstützung angeboten haben. Und es war auch unser Anliegen in der Gemeinde, also auch im Vorstand, für Ruhe zu sorgen, sodass erst gar nicht übermäßig Angst entsteht. Mhm. Aber Angst ist eh ein stetiger Begleiter im jüdischen Leben.
Der Brandanschlag ist ja doch bemerkenswert. Er erfolgte nicht nachts, sondern mittags, am helllichten Tag, in einer Straße mit, wie mir gesagt wurde, vielen Fußgängern und Fahrradfahrern. Wie deuten Sie das?
Natürlich machen wir uns alle Gedanken darüber, was das wohl bedeuten mag. Aber ehrlich, das ist mir zu früh, um da eine Deutung reinzubringen.
Also ein Jude aus Oldenburg sagte mir am Telefon, das ist doch eine besondere Dreistigkeit. Der wollte doch im Grunde genommen zeigen, nicht mal am helllichten Tag. Und wenn Leute da rumlaufen, seid ihr sicher?
Ja, kann so gedeutet werden. Der Anschlag alleine ist ja schon Aussage genug und hat ja genug Implikationen. Die Implikation, dass jüdisches Leben gefährdet ist in Deutschland, auch im sogenannten beschaulichen Oldenburg, das ist für mich die schlimmste Aussage und alles andere müssen wir sehen, wer es dann wirklich war, wenn wir es jemals rausfinden.
Eine jüdische Hörerin fragte mich, wie konnte überhaupt jemand der Synagogentür so nah kommen und dort so einen Brandanschlag, also mit, ich glaube, Brennspiritus verüben? Wie war das überhaupt möglich? Denken Sie, es hätte mehr Schutz geben müssen?
Nein, das glaube ich nicht. Natürlich müssen wir über Schutzmaßnahmen immer wieder nachdenken und auch jetzt müssen wir schauen, wo müssen wir möglicherweise nachbessern. Wir haben schon sehr viele Schutzmaßnahmen. Wir haben vor allen Dingen seit dem 7. Oktober erhöhte Polizeipräsenz. Wir sind im engen Austausch mit der Polizei. Und wir liegen nun mal eben zentral mitten in der Stadt. Es ist zwar keine Durchfahrtsstraße, aber eine Durchgangsstraße. Und die Synagoge liegt nur ein paar Meter von dieser Straße zurück. Insofern eine Flasche zu schmeißen, was ja hier geschehen ist, ist ohne weiteres vom Gehweg aus möglich.
Sie sagen, Sie fühlen sich gut unterstützt von der Stadtgesellschaft, von der Politik. Was ist Ihnen besonders wichtig? Also Sie haben ja doch große Freude auch ausgedrückt über die Unterstützung.
Ja, also unser Anliegen ist es ja, das Gefühl zu bekommen, wir werden gesehen und dass es verurteilt wird, was uns da widerfahren ist. Zwei Ereignisse waren eigentlich sehr unterstützend für uns. Zum einen gab es unmittelbar nach dem Anschlag, als ich das rumgesprochen hatte, sicherlich mindestens 100 Menschen, die eine sogenannte Mahnwache organisiert haben, direkt vor unserer Synagoge. Und das ging bis spät in die Nacht hinein. Und da war eine sehr friedvolle, freundliche, zugewandte Atmosphäre, sehr respektvoll. Wir hatten auch Gottesdienst noch an dem Abend gefeiert. Und unsere MitgliederInnen berichten alle, als sie rauskamen, dass sie nicht bedrängt wurden, befragt wurden, aber so ein Gefühl hatten, getragen zu werden von den Menschen, die vor der Synagoge waren. Und genauso am Sonntag hatten unterschiedliche Verbände dann eine Solidaritätsdemonstration organisiert. Auch unser Oberbürgermeister war da und diverse politische SprecherInnen. Und allein die Präsenz dieser vielen Menschen, also wir haben so um die 1000 Menschen wahrgenommen, die da waren, das war ein Zeichen für uns. Also mit uns sich solidarisch zu zeigen, hat uns sehr gut getan.
Das war Claire Schaub-Mohr. Sie ist die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Oldenburg. Viele Menschen radikalisieren sich zurzeit durch die massive Hetze im Internet, sagen Experten. Auf TikTok laufen laut einer Studie massenhaft Videos, die Gewalt gegen Juden zeigen. Videos, in denen der Terror der Hamas gegen Israel gefeiert wird. Videos, in denen Israel von der Landkarte verschwinden soll. Die Journalistin Esther Shapira gilt deutschlandweit als profilierte jüdische Verteidigerin Israels und bekommt die Angriffe im Netz besonders stark ab. Ihr Zionisten tut dies alles seit über 75 Jahren. Völkermord, Vergewaltigung von Kindern, Organklau von Kindern, die perfekten Dämonen, schreibt ihr einer bei X, vormals Twitter. @EstherShapira, dein Judenblut ist jetzt für einen Genozid verantwortlich, ein anderer. Wir wollen es belassen bei diesen Beispielen. Etliche Beschimpfungen sind voller sexistischer Vokabeln. Esther Shapira, wie oft erhalten Sie Nachrichten dieser Art auf X?
Ich würde täglich sehr, sehr viele erhalten, wenn ich nicht einen erheblichen Teil bereits blockiert hätte, weil es einfach unerträglich ist. Trotzdem gibt es jeden Tag eigentlich neue Beispiele.
Wie gehen Sie damit um?
Naja, zum einen gibt es die Möglichkeit, bei Twitter schlimme Verstöße zu melden, also als in die Kategorie Beleidigung, in die Kategorie falsche Nachrichten, Fake News, in die Kategorie Rassenhass, Aufhetzung. Das tue ich in der Regel, ich würde mal sagen, in 9 von 10 Meldungen ohne Erfolg.
Was heißt das ohne Erfolg? Also wie reagiert Twitter auf was?
Also Twitter schreibt dann, nach Prüfung der verfügbaren Informationen haben wir entschieden, dass in dem Inhalt, den du gemeldet hast, keine Verstöße gegen die Twitter-Regeln vorliegen. Das ist sozusagen der Standardsatz. Und das heißt dann, dass zum Beispiel Verschwörungsbehauptungen wie zum Beispiel, das war ein von Geheimdiensten organisiertes zweites 9/11 mit dem Zweck, sich nochmal schnell Gebiete unter den Nagel zu reißen, ist eine Geschichte, die gesagt wird zum 7.10. darf man offenbar sagen. Die IDF hat die Opfer am 7.10. selbst getötet, darf man sagen, laut Twitter. Persönliche Beleidigungen wie du perverse Rassistin, du bist Dreck, du dreckszionistische Vasallin, du Kriegsverbrecherin, du Nazi-Bitch, darf man alles sagen, laut Twitter-Regeln offenbar. Oder solche Geschichten wie das Judentum, die größte Verbrecherreligion. All das ist offenbar kein Verstoß gegen Twitter-Regeln.
Das heißt also, da müsste die Politik dringend tätig werden. Das ist unfassbar.
Ja, also hier wird eine Grenze klar überschritten. Ich, wie gesagt, blockiere vieles davon.
Was beinhaltet alles die Blockierung? Also die Blockierung hat was alles zur Folge?
Na, mit der Blockierung passiert einfach, dass sie mir nicht mehr folgen können, diejenigen, die blockiert sind. Das bedeutet, dass ich auch gar nicht mehr mitkriege, was die machen. Dann kann man sagen, das hat Nachteile, aber es ist für meine eigene Psychohygiene ganz gut. Es ist eine Form von Selbstschutz. Aber letztlich ist das ein stumpfes Schwert, was mich selbst ein bisschen schützt, aber was ja nicht bedeutet, dass die nicht ihre eigene Klientel bedienen, weiterhin hetzen können und viele Follower generieren.
Aber die können dann sich bei Ihnen nicht mehr melden und können auch nicht mehr lesen, was Sie machen, wenn Sie Ihnen nicht folgen.
Theoretisch ist das so. Praktisch, wenn jemand anderes, der mir noch folgt, das dann weiter verbreitet, dann kriegen die es natürlich trotzdem mit.
Haben Sie einen Eindruck, wer die Menschen sind, die sowas posten?
Ja, man kann das teilweise ja auch am Namen erkennen, also viel aus der arabischen Community, was sie auch selbst dann sagen oder was am Namen, manchmal sind es ja auch leider eher selten Klarnamen, da kann man das erkennen, aber auch aus dem ganz normalen, in Anführungszeichen, linken oder rechten Spektrum, also wenn jemand flotter Hitler heißt, dann ahne ich, dass es sich dabei nicht unbedingt um jemanden aus dem linken, sondern eher aus dem rechten Spektrum handelt, wenn jemand sich klar auf die Revolution und Tech und Greta Thunberg und was nicht mehr bezieht, dann ist es ein anderes Spektrum. Letztlich muss ich Ihnen aber sagen, ist es mir fast egal. Das ist dieselbe Quelle des Hasses, es ist dieselbe derbe Menschenverachtung. Sie hat halt unterschiedliche Mäntelchen umgehängt.
Erstatten Sie Strafanzeige in bestimmten Fällen?
Nein, ich habe bislang davon abgesehen, einfach weil die Erfahrung mich lehrt, dass in der Regel auch das sinnlos ist und die Verfahren eingestellt werden. Es ist anstrengend. Es wäre sicher gut, weil es in die Statistik eingeht. Aber so wie ich sehen einfach die meisten, glaube ich, davon ab. Und ich muss auch sagen, mein Verständnis auch als Journalistin war bisher immer, dass ich viel aushalten muss. Ich habe auch früher noch vor den sozialen Medien ekelhafte Zuschriften bekommen. Das ist ja im Prinzip nicht neu. Nur das Ausmaß der Verbreitung hat zugenommen durch die Möglichkeiten und der Schritt von dem Gedanken zur Tat, wie eben durch Brandanschläge, aber auch niedrigschwellig, wie zum Beispiel, wenn Philipp Heimann-Engel, der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, ein Buch schreibt und das jetzt im Kaufhaus Dussmann zerstört wird von Unbekannten. Dieser Schritt von dem Gedanken zur Tat, der wird offenbar kleiner, jedenfalls nimmt es dramatisch zu.
Wenn jetzt gerade X, vormals Twitter, in Teilen eine dermaßen, ich sag's mal salopp, Jauchegrube ist, also Stammtisch auf dem aller untersten Niveau, hat es dann Sinn, als Jüdin oder Freundin Israels dort aktiv zu sein? Ich meine, muss man sich das antun?
Das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Andererseits heißt es, dass es ja auch viele Follower gibt, die ich dort habe, also über 7000, die auf diese Weise auch mit Informationen versorgt werden können. Es ist ja auch ein Medium, das eine wirklich gute Chance bietet, an Informationen zu kommen, die sonst eben oft gar nicht verfügbar wären. Und ich habe auch viele Informationen durch direktes Folgen, zum Beispiel Accounts wie Fania Oss-Salzberger, der Tochter von Amos Oss, die eine wunderbare, kluge Frau und Historikerin ist aus Israel, von der ich viel erfahre und viele andere. Das sind Informationen, die leider in unseren Medien wenig Eingang finden. Insofern ist es auch eine wertvolle Ergänzung.
Frau Shapira, die Angriffe, die Sie erfahren im Netz, sind die in Ihrer Art völlig neu oder ist es auch ein bekannter Zungenschlag? Wie ist die Mischung?
Sie sind nicht neu, aber sie sind sehr aufschlussreich, weil sie jetzt offen sind. Was wir früher mühsam versucht haben, nachzuweisen, dass es eben nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung geht, nicht um die Frage von Grenzziehung, sondern dass es darum geht, die Vernichtung Israels zu erreichen, das wird jetzt offen ausgesprochen. Es gibt unzählige Zuschriften, die ich bekomme, wo es heißt, es ist klar, es geht um ganz Palästina, alles ist von Kolonialisten, von Siedlerkolonialisten, besetztes Gebiet, ihr habt da nichts zu suchen. Und deswegen ist nach dieser Logik auch gar kein Unterschied zu machen zwischen den Opfern des 7.10., die ja im Kernland Israels gewohnt haben, und Siedlern in der Westbank. Das ist für diese Menschen ohnehin vollkommen verwaschen. Sie wollen die Auslöschung Israels. Jetzt wird es sehr, sehr eindeutig.
Lassen Sie uns ganz kurz nach Israel und Gaza schauen. Viele jüdische und israelische Kritiker der Regierung von Benjamin Netanyahu werfen dem Ministerpräsidenten vor, nichts oder nicht genug für die Rettung der Geiseln zu tun und den Krieg unnötig in die Länge zu ziehen. Es werden eigentlich jede Woche mehr, die in dieser Art demonstrieren. Teilen Sie den Verdacht, dass Netanyahu den Krieg in die Länge zieht, um sich an der Macht zu halten?
Also grundsätzlich teile ich das tiefe Misstrauen gegen jedes politische Handeln, was Premierminister Benjamin Netanyahu macht. Das heißt aber nicht automatisch, dass alles, was dieser Mann sagt, falsch ist und auch nicht alles, was er tut oder was das Kriegskabinett entscheidet, falsch ist. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Wäre ich in Israel, würde ich auch gegen ihn demonstrieren. Eins ist für mich ganz klar, es braucht eine neue Regierung in Israel und es braucht eine neue palästinensische Vertretung, um weiterkommen zu können.
Vielen herzlichen Dank, Esther Shapira. Sie haben sich als Musik das Stück Oktober in Europa gewünscht von der Antilopen Gang, einer Hip-Hop-Band. Es ist gerade erst rausgekommen und wird wegen seiner deutlichen Kritik an linkem Antisemitismus breit diskutiert in Medien, sogar von Politikern. Wie wirkt denn das Stück auf Sie?
Ermutigend. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es Stimmen gibt, die sich abheben von diesem so lauten Mainstream-Core, der gerade in der Linken sich breit gemacht hat, der eindeutig sich nur gegen Israel stellt und der Hass erfüllt ist. Da ist es so wichtig, dass es andere Stimmen gibt. Dafür bin ich dankbar.
Herzlichen Dank, Esther Shapira, freie Journalistin in Frankfurt am Main.
keine Sonne auf der Sonnenallee. Du gehst mit Keeper noch nicht mal auf die Champs-Élysées. Die Zeiten sind rau und ich weiß nicht genau, ob ich mich trau, morgen nochmal in die Zeitung zu schauen. Und ich dreh meine Runden, seit dem 7.10. will ich das Gespräch nicht mehr suchen. Überraschung, auch Greta hasst Juden. Damals waren ganz schnell die Täter verschwunden. Heute sind die größten Antisemiten alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden. Und der Kanzler hört sich so bestürzt an. Danach trinkt er Tee mit den Mördern. Es ist ein Irrgarten, es ist das nackte Grauen. Du denkst schon lang daran, mit deinen Kindern abzuhauen. Es hieß doch nie wieder Ohnmacht. Es wird Oktober in Europa.
In den Straßen schwarzer Rauch, zorniges Geschrei, die Fassaden flackern blau. War das jetzt ein Böller oder war das schon ein Schuss? Stolpersteine werden dieses Jahr nicht mehr geputzt. Es ist kalt geworden, sie macht die Heizung an und bringt die Kleinen dann ins Bett, sagt ihnen keine Angst. Dann nimmt sie die Mesosa aus dem Türrahmen, dafür steht hinter der Tür jetzt ein Schürhaken. Mein Taxifahrer redet wie ein Nazi, führe lieber keine Diskussionen auf der Party. Freunde und Freundinnen mit starken Überzeugungen, Hamas Propaganda an Kreuzberger Häuserwänden. Osama wird auf TikTok zum Superstar. Linke Tasche Pepperspray, rechte Tasche Kubotan. Sie zieht die Kapuze tiefer ins Gesicht. Thomas Kette mit dem Stern trägt sie lieber wieder nicht.
Oktober in Europa, das war die Antilopen-Gang. Die Band besteht aus den drei Rappern Kolja, Panik Panzer und Danger Dan, die in Düsseldorf und Berlin leben. Seit ihrer Gründung 2009 nahm die Band immer wieder Rechtsradikalismus, Nationalismus und autoritäre Strukturen mit provozierenden Sätzen aufs Korn, wobei sie auch gemeinsam mit Bela B. und Slime ein Parteilied sang, das Parteilied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland parodierte. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Ein breites Bündnis aus Politik und Zivilgesellschaft ruft zum Protest gegen den sogenannten Palästina-Kongress auf, der an diesem Wochenende in Berlin stattfinden soll. Berlin darf nicht zum Zentrum von Terrorverherrlichung werden, betonte das Bündnis. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, schrieb auf der Plattform X, diese Veranstaltung sei ein Schaulaufen des Antizionismus und werde keine Antworten auf das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza finden. Die Polizei in Berlin bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Bis Sonntag seien insgesamt rund 2500 Beamte eingeplant. Nach Angaben des Berliner Senats nehmen vor allem Gruppierungen an der pro-palästinensischen Veranstaltung teil, die dem israelfeindlichen Boykottspektrum zuzurechnen sind. Der Zentralrat der Juden bietet sich als Vermittler zwischen den politischen Lagern an, um jüdisches Leben in Deutschland besser zu schützen. Hintergrund ist ein Bericht des Tagesspiegels, wonach sich die Regierungsfraktionen und die Union bisher nicht auf einen gemeinsamen Antrag zur Bekämpfung von Antisemitismus in Deutschland einigen konnten. Ein für Ende der Woche geplantes Gespräch wurde verschoben. Der Kampf gegen Judenhass lasse keinen Raum für politisches Taktieren, erklärte ein Sprecher des Zentralrats in Berlin. Bisher liegen zwei Anträge vor. Darin wird unter anderem gefordert, die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance in die Vergabe von staatlichen Mitteln einzuarbeiten. Die Unionsfraktion im Bundestag fordert verpflichtende Besuche von KZ-Gedenkstätten für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Wie die Zeitung Welt berichtet, haben sie einen entsprechenden Antrag im Bundestag eingebracht. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, fordert solche Besuche. Bislang gibt es eine Pflicht zum Besuch einer KZ-Gedenkstätte nur in Bayern. Andere Bundesländer empfehlen einen solchen Besuch. Manche Politikwissenschaftler und Pädagogen bezweifeln allerdings die Wirksamkeit, wenn Besuche von KZ-Gedenkstätten verpflichtend sind. Die Unionsfraktion fordert außerdem, dass Hochschulgesetze bundesweit so angepasst werden, dass Täter nach einer Verurteilung wegen antisemitischer Vorfälle exmatrikuliert werden können. Zentralratspräsident Josef Schuster hat das Münchner Gedenkprojekt Die Rückkehr der Namen gewürdigt. Es brauche solche Projekte, um die Erinnerungen an die Opfer der Shoah wachzuhalten, sagte Schuster. Von den 6 Millionen Shoah-Opfern seien nur 3,2 Millionen namentlich bekannt. Deshalb trügen diese 1000 Münchner Namen die Bürde der Erinnerung und des Gedenkens an die Shoah überhaupt. Bei dem Projekt des Bayerischen Rundfunks und der Stadt München erinnerten Paten mithilfe von Fotos und Lebensdaten an 1000 Holocaust-Opfer. Mehr als 80 Organisationen und Schulen nahmen an der Aktion teil. Beim Fernsehfestival von Cannes hat die sechsteilige ARD Dramedy Die Zweiflers über eine jüdisch-deutsche Familie 3 Preise gewonnen. Die Produktion holte die Auszeichnungen in den Kategorien Beste Serie, Beste Musik und High School Award for Best Series. Die Zuschauer erleben, wie eine jüdische Familie mit der Vergangenheit konfrontiert wird, als das Familienoberhaupt das Delikatessenimperium der Familie verkaufen will. Ein einzelnes Geschäft wird zur Zerreißprobe für die ganze Familie, als verdrängte Konflikte wieder aufbrechen. Die Serie ist ab 3. Mai in der ARD Mediathek zu sehen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Igor Mendel Itkin aus Berlin.
Im Wochenabschnitt Tazria wird das Gebot der Beschneidung beschrieben. Am 8. Tag soll die Vorhaut des Knaben beschnitten werden. Die Beschneidung ist ein körperliches Zeichen, das Zusammengehörigkeit und Einheit mit Gott bezeugt. Sie ist älter als das Judentum und geht auf unseren Stammvater Abraham zurück. Viele Juden glauben, dass der Brauch der Beschneidung durch das Judentum eingeführt wurde, doch diese Annahme ist falsch. Gemäß Jirmiyahu Kapitel 9, Vers 25 wurde die Beschneidung sowohl von den Ägyptern, Edomitern, Ammonitern, Moabitern und Arabern als auch von den Ischmaeliten praktiziert. In Ägypten war sie jedoch auf die Priester beschränkt. Im Nahen Osten war die Beschneidung ein Pubertätsritus, der einen Mann für die Ehe fit machte. Nur in Israel wurde sie mit der Kindheit in Verbindung gebracht als ein Initiationsritus in das religiöse Band zwischen Israel und Gott. Jüdische Denker von der Antike bis zur Moderne haben rationale Gründe für die Beschneidung gesucht. Der griechische Philosoph Philo von Alexandrien schrieb, dass die Beschneidung Krankheiten vorbeuge und der Hygiene diene. Der mittelalterliche Arzt und Philosoph Moses Maimonides sah es als unanfechtbare Tatsache an, dass die Beschneidung die geschlechtliche Lust verringere und die Sittlichkeit fördere. Doch hier irrt Maimonides. Während zahlreiche medizinische Studien und Meta-Analysen belegen, dass die Beschneidung das Risiko einer Ansteckung mit HIV und anderen Geschlechtskrankheiten senkt, konnte eine Beeinträchtigung der Sensibilität nicht festgestellt werden. Maimonides macht jedoch eine andere interessante Beobachtung über die Durchführung der Beschneidung am 8. Tag im Judentum im Gegensatz zu anderen Kulturen geltend. Würde man zum Beispiel die Operation aufschieben, bis der Junge erwachsen ist, würde er sie vielleicht aus Angst nicht durchführen lassen, denn ein Kind leidet nicht so sehr wie ein Erwachsener. Ja, das Baby habe auch Schmerzen, aber es komme darauf an, wie stark der Schmerz ist und ob ein bleibendes Trauma gibt und ob der Schmerz beseitigt werden kann. Neurologen sind heute in dieser Frage uneins. Bei jüdischen Beschneidungen wird oft mit einer Creme eine leichte lokale Betäubung erwirkt. Eltern, die ihre Babys beschneiden ließen, bestätigten, dass das Kind nur sehr kurz geweint und sich dann meist, indem es gestillt wurde, schnell beruhigt habe. Man hört auch nicht von tagelangen Nachwirkungen. Ich erinnere mich an meine muslimischen Freunde aus der Grundschule. Im Urlaub in der Türkei mussten sie in ein weißes Prinzenkostüm schlüpfen, um mit der Beschneidung ihren Übergang ins Erwachsenenleben zu feiern. Für keine Spielkonsole der Welt hätte ich das als 8-Jähriger über mich ergehen lassen wollen. Auch ist die Beschneidung im Judentum kein Pubertätsritus. Sie ist eine ständige Erinnerung für den jüdischen Mann und seine Frau, dass sie Mitglieder eines Bundes sind. Sie ist ein gemeinschaftliches Ereignis für alle, die den Eintritt eines männlichen jüdischen Kindes in den Bund feiern. Da die Beschneidung am 8. Tag vollzogen wird, symbolisiert sie den Anteil des Menschen an der Schöpfung. Gott schuf 6 Tage und ruhte am 7. Am 8. Tag übernehmen wir Menschen Verantwortung. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Igor Mendel Itkin aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Atta Echad. Übersetzt lautet der Text: Du bist einzig. Es singt Kantor Zvi Sofer, begleitet vom Synagogalchor Berlin unter der Leitung von Harry Voss.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.